Heute geht es darum, die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Finanzminister Gernot Blümel wegen des Verdachtes der Bestechlichkeit. Blümel weist alle Vorwürfe zurück. Es folgte eine Hausdurchsuchung, im Zuge derer Blümels Laptop kurzfristig nicht auffindbar war, weil er mit Blümels Ehefrau spazieren gegangen war, in Anführungszeichen. Und Herr Georg Krakow, der frühere Oberstaatsanwalt, hat nun eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechts und eine effektive Kontrolle der Parteifinanzen durch den Rechnungshof gefordert. Und natürlich sprechen wir mit ihm auch darüber, über die Causa Wolfgang Brandstätter. Und Georg Krakow ist der Anwalt des früheren, eben dieses früheren Justizministers und heutigen Verfassungsrichters, gegen den nun auch ermittelt wird. Und, worüber sprechen wir noch? Es ist fast ein Jahr her, meine Damen und Herren, als sich unser aller Leben komplett verändert hatte. Stichwort Corona-Krise natürlich. Wie massiv hat sich diese Krise auf die österreichische Medienlandschaft verändert? Das fragen wir uns natürlich auch und das wollen wir heute auch besprechen. Und zwar auch mit dem Erfinder der satirischen Tageszeitung, des Online-Mediums, Fritz Jagitsch, das beste Medium, was ich mir in Österreich überhaupt vorstellen kann. Ich freue mich sehr, dass er auch gekommen ist. 6 Jahre lang war er nicht nur der Erfinder, er war der Erfinder und 6 Jahre lang nicht nur auch Chefredakteur der Tagespresse. Heute ist er, beobachtet er mit satirischem Blick die Absurdität des Lebens, wie er auf seiner Website schreibt. Guten Abend, ich selbst bin Robina Möhring, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, einer NGO, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzt. Guten Abend, Herr Jagitsch. Guten Abend, Herr Krakow. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
So, und noch ganz schnell ein Dankeschön, bevor ich es vergesse, an das Kuratorium für Journalistenausbildung, unserem Partner, das diese Veranstaltung technisch ausrichtet. Gabi, beginnst du mit den Fragen?
Gerne. Herr Kollege Krakow, ich fange mit einer These an, um deren Diskussion ich bitten würde. Oder um deren Hinterfragung oder Widerlegung ich sehr bemüht wäre, nämlich zu wissen, wie unsere Diskutanten das sehen. Es macht den Eindruck, dass etwas Fundamentales in Österreich rund um Strafjustiz passiert ist. Ich glaube, wir haben einen vollständigen Paradigmenwechsel des Systems. Es ist nicht eine kleine Änderung, sondern es ist was Fundamentales passiert, meiner Meinung nach. Und ich würde gerne wissen, ob Sie diesen Eindruck teilen. Was ist passiert? Wir waren in einer sehr balkanesischen Weise, hatten wir ein System, welches in 92% der Fälle meiner Meinung nach ordnungsgemäß und rechtsstaatlich und korrekt funktioniert hat, welches aber in einer kleinen Anzahl von glamourösen Fällen die wirkliche Arbeit von Ermittlungsbehörden nicht machen konnte, weil es ein System der Ingerenz gab, welches sichergestellt hatte, dass keine systemschädigenden Effekte eintreten. Da schlockt es sozusagen als Motto einer Korrektur der Strafjustiz in diesen 10% der Fällen.
War das nicht der Herr Pilnacek, der das gesagt hat?
Ich glaube, ja. Mhm. Das ist ein Teil der tektonischen Entwicklung, die hier zuschlägt. Das zweite ist, diese Änderung besteht darin, glaube ich, dass aus sehr unterschiedlichen Gründen die Einflussnahmemöglichkeiten in der Praxis weggefallen sind. Wir haben eine Justizministerin, die keine diesbezügliche politische Agenda mehr verfolgt. Wir haben den Hauptexekutor dieses Systems, den Herrn Pilnacek, der aus Gründen, die bekannt sind, seine Wirkungen auf das System der Einzelstrafrechtspflege nicht mehr ausübt. Wir haben auch andere Personen, die hier tätig waren, die das aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr machen. Es ist daher ein Zustand eingetreten, in dem schlicht und einfach die Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaft das machen, was Ermittlungsbehörden machen müssen, nämlich ermitteln und ohne weitere zusätzliche Punkte auf der Agenda. Drittens, von den Systemänderungen her gesehen, Wir haben eine Situation, in der erstmals, seit ich mich erinnern kann, aufgrund der Geschwätzigkeit einiger Akteure, Strafsachen top-down ermittelt und gelöst werden können und nicht mehr bottom-up. Ich erinnere mich an keine Situation, wo Minister und Vorstandsvorsitzende relevanter Unternehmen durch ihre Geschwätzigkeit eine Situation auslösen, wo die Beweisergebnisse von oben nach unten sozusagen geklärt sind. Früher hat man den Kleinen genommen und hat irgendwelche Details gehabt und hat aus denen sich dann hocharbeiten müssen, hat aber den ultimativen Beweis hinauf ins System nicht geschafft. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt gibt es von oben. Die Frage ist, stimmt das, dass es sich um einen Paradigmenwechsel handelt? Oder sind das Zufälle, die bald wieder vorbei sein werden? Wie sehen Sie das, Herr Krakow?
Ja, das ist eine durchaus interessante These. Und die Frage ist auch, die dahinter steht, was versteht man unter einem Paradigmenwechsel? Zweifellos haben Sie völlig recht, dass es zu Veränderungen gekommen ist in der österreichischen Strafjustizlandschaft. Ich glaube persönlich schon längerfristig. Ich glaube, das, was wir jetzt sehen, ist ein Ergebnis einer Entwicklung, die früher begonnen hat. Es ist wahrscheinlich schwierig festzumachen, wann sie genau begonnen hat. Ein möglicher Zeitpunkt wäre 2009. Da hat nämlich im Jänner die damals noch Korruptionsstaatsanwaltschaft genannte Sonderstaatsanwaltschaft erstmals mit bundesweiter Zuständigkeit ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie war damals nur für Korruptionsdelikte zuständig und noch nicht für Wirtschaftsdelikte und hat begonnen mit einer Besetzung von 5 Personen. 2011 wurde dann die Zuständigkeit stark erweitert, eben um die Wirtschaftsdelikte, was meiner Meinung nach wie vor einen großen Sinn macht, weil Korruption und Wirtschaftsdelikte in vielen Fällen doch zwei Seiten einer Medaille sind. Also anders gesagt, Korruption findet besonders dort statt, wo es auch um wirtschaftliche Interessen geht, um Vermögensinteressen geht. Und daher würde es keinen Sinn machen, diese WKStA, wie sie heute heißt, wieder zu zersplittern, sozusagen in einen Wirtschaftsteil und einen Korruptionsteil. Die Einrichtung der WKStA war deswegen zentral für diese Änderung in der Justiz, weil es eine Art Staatsanwaltschaft neuen Typs hervorgebracht hat. Die hat das erste Mal auch Experten gehabt, also eigene Ressourcen aus anderen Fachrichtungen, insbesondere aus dem IT-Bereich, aber auch aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Und sie hatte eben mit ihrer bundesweiten Zuständigkeit und mit mehr oder weniger der Sammlung doch sehr vieler, wahrscheinlich der Mehrheit der Fälle, die Sie auch angesprochen haben als glamouröse Fälle oder jedenfalls der großen öffentlichkeitswirksamen Ermittlungsverfahren, natürlich eine andere Stellung als die territorialen Staatsanwaltschaften, die wir vorher hatten. Und diese Entwicklung, glaube ich, hat auch dazu geführt, zu dem Zustand, den Sie beschrieben haben, dass die Ingerenz, die Sie genannt haben, ist ein zweiter Aspekt. Auch hier kann man eine, glaube ich, längerfristige Entwicklung beobachten. War es zum Beispiel noch in den 80er und 90er Jahren überhaupt nichts Besonderes, dass ein Sektionschef im Justizministerium Entwicklungen durchaus abgedreht hat, weil sie möglicherweise zu heikel geworden sind? So ist heutzutage und in den letzten Jahren es eigentlich undenkbar, dass ein Justizminister von seinem Weisungsrecht in einer Weise Gebrauch macht, dass er sagt, nein, also diese Ermittlungen, die will ich nicht mehr, ich erteile die Weisung, diese Ermittlungen sind jetzt einzustellen. Das würde er politisch nicht überleben. Im Übrigen ist das auch ein ganz interessanter Aspekt im Zusammenhang mit der Diskussion über den Bundesstaatsanwalt, denn die Weisungsspitze beim Justizminister ist inzwischen europaweit natürlich ein Anachronismus. weil es ein politischer Entscheidungsträger ist. Faktisch aber gesehen muss man auch mitbedenken, wenn man einen Bundesstaatsanwalt einführt, wie man den ausgestaltet, weil der Justizminister steht unter einer ungleich schärferen öffentlichen Beobachtung, welche Weisungen er erteilt, als das bei einem Bundesstaatsanwalt der Fall wäre, dessen berufliche Aufgabe es ja sozusagen wäre, die Staatsanwaltschaften zu beaufsichtigen und gegebenenfalls auch Weisungen zu erteilen. Das ist aber noch ein anderer Diskussionsstrang. Vielleicht kommen wir heute noch dazu. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass man durchaus die Unabhängigkeit der Staatsanwälte fördern müsste, weil die reine Verlagerung des Weisungsrechts von einem Justizminister zu einem Bundesstaatsanwalt alleine noch nicht die Lösung unserer Probleme wäre. Aber auch in diesem Bereich der Ingerenz, also der Ausübung des Weisungsrechts, egal jetzt ob formell oder informell, formell ist ja einiges geschehen, es darf alles nur mehr schriftlich sein und muss dokumentiert sein, auch da hat sich einiges getan und das Justizministerium hat ja zuletzt auch den strikten Berichtspflichtenerlass, dem die WKStA unterlegen ist, wieder deutlich gelockert. Also sie müssen jetzt nicht mehr im Vorhinein über Ermittlungsmaßnahmen berichten, sondern es reicht, wenn sie das im Zuge der Ermittlungsmaßnahmen machen. Der dritte Aspekt, den Sie angesprochen haben, den finde ich überhaupt sehr spannend, auch mit den ganzen Verfahren, mit den ganzen letzten Verfahren, eigentlich kann man schon bald sagen, der letzten Jahre. Haben wir eine ganz andere Sachverhaltsgrundlage oft heutzutage und damit auch ganz andere Chancen, Möglichkeiten, aber auch Probleme. Und das führe ich zurück auf die Digitalisierung. Wenn Sie früher mal einen Brief geschrieben haben an einen Geschäftsfreund und von mir aus um eine Spende gebeten haben, dann war der Brief bei Ihnen nicht mehr wahrscheinlich und beim Empfänger ist er irgendwo gelegen. Und entweder wurde er 7 Jahre aufgehoben oder auch nicht 7 Jahre aufgehoben. Jedenfalls, der Brief war halt an einer Stelle. Heutzutage, wo wir hauptsächlich inzwischen digital kommunizieren, sind, wenn man... Also in vielen Fällen, weil es ja zahlreiche automatische, halbautomatische und auch manuelle Backup-Möglichkeiten nahezu unbeschränkten Speicherplatzes gibt. Heutzutage haben Sie die Nachrichten der letzten, wenn Sie wollen, 10 Jahre, die Sie an jedwede Person gerichtet haben und von jedweder Person bekommen haben, nach wie vor in Ihrem Handy, auf Ihrem Tablet oder in Ihrem Notebook, wenn Sie eines haben. Und
oder spazieren führen im Park.
Im Kinderwagen. Ne? Oder so.
Also, entschuldige, sorry.
Ja, und diesen Informationszugang und diese Informationsmenge, die hat es einfach früher nicht gegeben. Hinzu tritt, dass wir aber auch in einer Weise kommunizieren, die natürlich wesentlich weniger wahrscheinlich, also ausdifferenziert ist als früher. Wenn man früher einen Brief geschrieben hat, dann hat man sich wahrscheinlich ein bisschen überlegt, was man in den Brief auch hineinschreibt und wie man das formuliert, wenn der dann ankommt beim Empfänger. Wenn man heute ein SMS schreibt, dann tut man das natürlich schon viel weniger. Da schreibt man logischerweise viel flapsiger, viel schneller. Und im Nachhinein das zu interpretieren, ist einfach schwieriger. Und das meine ich in beide Richtungen. Es ist sowohl schwieriger, eine SMS-Nachricht belastend mit einer entsprechenden Sicherheit zu interpretieren, wie auch entlastend zu interpretieren. In Wahrheit kann ich das nämlich nur, wenn ich den Kontext dieser jeweiligen Kommunikation herstelle, also insbesondere die beteiligten Personen und gegebenenfalls die Situation, in der sie miteinander kommuniziert haben und wie halt ihr Kommunikationshabitus ist. Also einerseits die Einrichtung der WKStA, andererseits die schrittweise Zurückdrängung des Weisungsrechts, auch informell, auch wenn das in der letzten Zeit zu großer Diskussion Anlass gegeben hat. Im längerfristigen Vergleich ist das heute weniger, als es früher war. Und natürlich liegt dort auch, wenn Sie so wollen, eine Frontlinie der aktuellen Justizdebatte. Deswegen ist es ja auch so diskutiert und so öffentlich. Und das Dritte ist die Digitalisierung unserer Kommunikation. Das sind, glaube ich, drei Aspekte, die eine große Rolle spielen bei dem, was Sie als Paradigmenwechsel bezeichnet haben. Und im Ergebnis würde ich dem aus den genannten Gründen, aber in einem längerfristigen Vergleich durchaus zustimmen.
Was mich nun als juristische Laien erstaunt, ist, dass Sie nun die BKA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die eine sehr gute Einrichtung war, und soweit ich mich erinnere, war es eine Justizministerin, die das eingeleitet hat, nämlich Maria Berger, dass die nun von der Regierung, und zwar angeschossen wird vom Bundeskanzler und der ihm zugehörigen Mehrheitspartei der Regierung. Das verstehe ich nicht ganz und das wirkt so manchmal, das geht ja auch durch die Medien, dass das Ablenkungsmanöver sein. Das ist doch eine gute Einrichtung. Warum schießt also die Mehrheitspartei der Regierung beziehungsweise deren höchster Vertreter, nämlich der Bundeskanzler, gegen diese Einrichtung. Zum Zweiten, Sie sprachen ja von der Digitalisierung und der veränderten Lage der Information und der Kommunikation. Sie sind ja Anwalt des früheren Justizministers Brandstätter, der ja nun auch in die, ja, sagen wir mal, auf den ein Augenmerk geworfen wurde von dieser Staatsanwaltschaft, weil er angeblich seinen Mandanten informiert hat, dass bei ihm ein Hausdurchsuchung kommen sollte. Sie sind zugleich Vertreter von Transparency International hier in Österreich. Wie ist das vereinbar? Ist es ein Problem, Anwalt eines Beschuldigten zu sein und gleichzeitig Transparency-Vertreter zu sein? Oder ist das eigentlich ganz normal?
Also ich werde beide Fragen nacheinander versuchen zu beantworten. Die erste Frage, warum kritisieren Politiker, vornehmlich der Regierung, derzeit die WKStH? Die Frage kann ich Ihnen natürlich auch nicht subjektiv genau beantworten. Da müssten Sie die Leute aus der Regierung fragen. Aber natürlich mache ich mir selber auch meine Gedanken darüber. Und manche Kritik habe ich selber auch als stark überschießend und auch unangemessen empfunden. Aber der Eindruck, der persönliche und subjektive Eindruck, den ich dazu habe, ist, dass in Wahrheit hier Leute miteinander reden, die sich überhaupt nicht verstehen. Ich glaube persönlich, dass sich manche Politiker tatsächlich verfolgt vorkommen und jetzt nicht verfolgt im Sinne von einem Ermittlungsverfahren unterliegend. Und sie agieren nach meiner Beobachtung auch so, weil sie agieren auf manche Verfahrensschritte und Handlungen der WKStA so, wie sie reagieren würden vielleicht auch auf Handlungen eines politischen Mitbewerbers oder Konkurrenten. Mit politischen Mitteln, die eben dann in der Öffentlichkeitsarbeit liegen. Und auf der anderen Seite habe ich aber schon auch manchmal das Gefühl, dass auf der Seite der Staatsanwälte vielleicht der Blick ein wenig eingeengt ist auf die StPO, auf das Strafverfahren. Die Präsidentin der Richtervereinigung hat einen Satz in den letzten 2 Wochen, glaube ich, gesagt, den ich zwar nicht mehr ganz wörtlich wiedergeben kann, aber hoffentlich noch fast. Die hat gesagt, in Bezug auf den Finanzminister, naja, der braucht ja eigentlich öffentlich da gar nichts sagen, weil er hat eh einen Anwalt, der für ihn Anträge stellen kann im Verfahren. Und diese Aussage ist natürlich dann völlig richtig, wenn ich sie beschränke auf das Ermittlungsverfahren. Weil um in einem Ermittlungsverfahren, das an sich ja nicht öffentlich vorgesehen ist, zu agieren, brauche ich in der Tat keinen öffentlichen Auftritt. Allerdings greift diese Ansicht, glaube ich, zu kurz, weil die Menschen leben, auch Beschuldigte, leben nicht nur im Ermittlungsverfahren und in der StPO. Schon eine Person, die vielleicht nicht besonders öffentlich bekannt ist, wird ihrem sozialen Umfeld erklären wollen oder erklären müssen, was da jetzt passiert und warum sie Beschuldigte sind und wird das daheim in der Familie, den Freunden und so weiter erklären müssen. Das wird natürlich noch keine Öffentlichkeit hervorrufen, aber eine Person, die im öffentlichen Leben steht, Die hat abseits vom Ermittlungsverfahren natürlich auch ein Leben, auch ein öffentliches Leben und muss sich daher auch in ihrem öffentlichen Leben mit diesem Umstand auseinandersetzen und daher auch dort kommunizieren. Und ich glaube, dass sich diese beiden Seiten derzeit so überhaupt nicht verstehen, nämlich verstehen, wenn Sie so wollen, im Sinne auch eines sprachlichen Verständnisses. Ich finde, dass, wenn das nur kurzfristig ist, schade, aber nicht wahnsinnig schlimm. Ich glaube aber, dass wir sehr wohl aufpassen müssen in Österreich, dass wir unsere rechtsstaatlichen Institutionen bewahren und ordentlich behandeln und pflegen, weil wir brauchen sie, damit wir einen Rechtsstaat lange Frist einfach behalten können. Dabei meine ich nicht, dass jetzt die eine Seite heilig ist, im Sinne von, dass die ja alles richtig macht, keine Fehler macht oder auch andere Staatsanwaltschaften und Gerichte. Logischerweise sind das auch alles nur Menschen und logischerweise machen sie da auch Fehler. Aber das ändert nichts daran, dass ich persönlich glaube, dass man deswegen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten darf und deswegen nicht die Institution von vornherein in Frage stellen kann. Sie können das auch vergleichen noch auf eine andere Weise. Es gibt viele Menschen, und das Thema soll ja heute auch noch Teil der Diskussion sein, es gibt viele Menschen, die die Maßnahmen der Bundesregierung Corona betreffend kritisieren. Berechtigt oder unberechtigt ist jetzt eigentlich völlig egal. Aber trotzdem würde ja niemand sagen, also die Bundesregierung hat jetzt viele Fehler gemacht, deswegen schaffen wir halt die Bundesregierung ab oder teilen sie auf oder Ähnliches. Auf die Idee würde auch niemand kommen und ich sehe das bei der BKSDA auch ganz genauso.
Gary?
Ich glaube, wir sollten langsam den Herrn Jergic auch...
Ja, das hätte ich sonst auch getan.
Ich entschuldige mich nur gerade für die weitere letzte Frage, okay, zu dem Komplex an Krakow. Mir ist das ehrlich gesagt etwas zu weich gespült. Nicht weich gespült hat zu diesem Thema zum Beispiel der Gerhard Jarosch in seinem Interview in der Zeit in der letzten Woche, der, wenn ich mich richtig erinnere, davon gesprochen hat, dass das System in großer Gefahr ist und der ohne jede Relativierung über die Unfassbarkeit der Angriffe der Regierungspartei ÖVP aufgrund Festen der Strafjustiz gesprochen hat. Auch erinnernd natürlich an die sehr beunruhigenden Aussagen der Staatsanwältin der WKStA, die in die Gerichtsbarkeit geflüchtet ist. Und der Gerhard Jarosch, der immerhin Eurojust-Vertreter Österreichs ist und der Präsident der Vereinigung der österreichischen Staatsanwälte war, hat von einem, wenn ich mich richtig erinnere, richtigen Qualitätssprung im Rechtsstaatsverständnis gesprochen, das hier Einzug gehalten hat. Also ich glaube nicht, dass wir davon reden können, dass wir seit 2009 einen Prozess haben, der dazu führt, dass es jetzt weniger Weisungen gibt und dass das keiner sich mehr trauen würde, schon in den letzten Jahren Weisungen zu geben. Das stimmt ja mit der Erfahrung nicht überein, die allein das Zeitunglesen vermittelt. Das war bei Eurofighter nicht so und bei zahllosen anderen glamourösen Strafsachen nicht. Also mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass wir hier von einer Kommunikationspanne zwischen zwei Menschen oder Strukturen reden können, sondern es ist einfach eine neue Qualität, Exekutive gegen Strafjustiz in einer Weise, bei der immerhin die Spitze der Regierung, der Strafjustiz, die Rechtmäßigkeit ihres Handelns abspricht und bei welcher immerhin der absurde Vorschlag gemacht ist, den Jarosch ja auch behandelt. Man möge doch bitte vor Hausdurchsuchungen jene informieren, die davon bedroht sind. Als Vorschlag, wenn ich mich richtig erinnere, des Bundeskanzlers, wo Jarosch eigentlich nur gemeint hat, man stelle sich vor, ein Drogendealer, man will auf ein Kilo Heroin auffinden und teilt dem Drogendealer vorher mit, wir machen jetzt eine Hausdurchsuchung, mit welcher Realitätsnähe dann das Kilo Heroin gefunden werden würde. Also das Beispiel heruntergebrochen von der White-Collar-Kriminalität, also von der Suchtgift-Kriminalität auf eine politische Wirtschaftskriminalität, macht eigentlich erst die Absurdität dieses Vorschlages und auch der gesamten des Justizbashings transparent. Sehen Sie das anders, Herr Kollege Krakow?
Ich sehe sehr wohl eine Entwicklung in den letzten Jahren, eben ungefähr seit 2009, die zu dem jetzigen geführt hat. Und ich finde, dass an der Justiz und an Justizorganen eine sachliche Kritik natürlich genauso zulässig sein muss wie bei allen anderen und eine unsachliche und überschießende insbesondere nicht. Und genau das habe ich gemeint, wenn ich gesagt habe, dass wir darauf aufpassen müssen, dass wir uns unseren Rechtsstaat bewahren. Das gilt sowohl für die Tonalität parlamentarischer Anfragen, aber natürlich auch für Medienäußerungen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch gewisse autoritäre Züge erscheinen oder sich zeigen. Und das ist natürlich autoritär, ist natürlich nicht immer mit demokratiepolitischem Denken vereinbar. Andererseits, wie Gabilanski schon anfangs sagte, erscheint die Realität die Satire zu übertreffen. Herr Jagic, ist das tatsächlich so? Und wie wirkt das auf die Medien? Wie wirkt das auf die intellektuelle Szene?
Also ich kann jetzt nur mal für uns Satiriker sprechen. Ja, ich werde das natürlich oft gefragt, wie man in so Zeiten wie jetzt noch Satire machen kann und die Realität nochmal übertrifft. Aber es ist schon so, dass wir Humoristen und Satiriker schon von den Vorlagen leben. Also wir brauchen die Absurdität, wir brauchen irgendwie die bizarren Ereignisse, um dann irgendwie einen Witz zu übermachen zu können. Also wir könnten jetzt, wird es bei uns so zugehen, so also zivilisiert und gesittet wie, weiß nicht, sagen wir in Island, dann wüsste ich nicht, was ich Montag um 9 Uhr früh schreiben soll. Also wir brauchen halt so diese Sachen wie diese WhatsApp-Nachrichten von Gerhard Blümel oder so. Das sind dann die Themen, über die wir Witze machen.
Aber andererseits ist es natürlich auch ein bisschen traurig, dass es nur über WhatsApp dann läuft. Die Witze haben ja die Eigenschaft, dass sie eigentlich sehr tiefgründig sind. Wie sehen Sie jetzt diese Situation der Medien auch, die ja auch beschränkt werden sollen in ihrer Freiheit? Ist das nicht auch eine Beschränkung dann von demokratischen Gepflogenheiten?
Ich habe jetzt diesen Vorschlag von der ÖVP nicht genau studiert und ich glaube, mir fehlt auch ein bisschen das juristische Fachwissen, um jetzt einschätzen zu können, wie sich das genau auswirkt. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass es sehr gefährlich ist, wenn man Medien verbietet, aus Ermittlungsakten zu zitieren. Also das ist ja, glaube ich, sehr ungewöhnlich, dass man so etwas vorschreibt. Und ganz prinzipiell über diese Regierung muss ich schon sagen, ich meine, man sagt immer, man hat immer, wie der Sebastian Kurz in die Macht gekommen ist, hat man immer gesagt, naja, der wird jetzt so eine Art Urbanisierung machen, wie in Österreich. Und naja, man sieht jetzt keine Urbanisierung, aber man sieht doch so leichte Tendenzen. Also die ÖVP macht das schon sehr geschickt, wie dann plötzlich eine Martina Salomon im Kurier sitzt und wie dann plötzlich der René Benko die Hälfte von der Krone kauft oder wie dann im ORF umgefärbt wird. Also es passiert, also ich habe schon das Gefühl, dass die Medien, die gesamte Medienbranche durch diese Regierung, speziell durch Sebastian Kurz und durch seine Medienstrategie, ein bisschen in seiner Freiheit eingeschränkt ist. Und das sieht man auch an dieser Medienarbeit, die Art und Weise, wie die Regierung Medienarbeit betreibt. Also Sebastian Kurz hat, glaube ich, ein Presseteam von 77 Menschen. Ja, Message Control wird da natürlich immer genannt. Und ja, was heißt Message Control? Message Control heißt im Endeffekt, dass du als Regierung die Deutungshoheit über deine eigene Kommunikation, soweit wie es geht, behältst. Und ein Teil von dieser Strategie ist auch eben, glaube ich, treue Gefolgsleute oder zumindest Leute, die dir politisch nahestehen, auch in den wichtigen Redaktionen zu platzieren, wie wir das eben im Kurier gesehen haben, bei der Krone, wie das jetzt bei der Krone versucht wird und so weiter. Also das ist sicher keine Regierung, die der Pressefreiheit nützlich ist oder die gut ist für die Pressefreiheit.
Nehmen wir mal die Kurzatmigkeit von manchen Medieneffekten oder Aktionen, die stattgefunden haben, wie zum Beispiel dieser Babyelefant, der ja nun auch schon zu Grabe getragen werden musste, oder das Kaufhaus Österreich. Das sind ja alles keine billigen Sachen. Da geht es ja um Millionenausgaben. Geht das so an der Satire? Geht das da einfach so spurlos vorbei? Oder denken Sie nicht auch darüber nach, was stimmt da und was stimmt da nicht?
Also speziell über das Kaufhaus Österreich zum Beispiel haben wir viel geschrieben. Wir machen, ja, was greifen wir als Satiriker auf? Also wir greifen natürlich diesen Dilettantismus auf, aber wir versuchen schon auch irgendwie ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu analysieren, was ist eigentlich das Kritikwürdige an diesem ganzen Vorgehen. Und was mich zum Beispiel immer irgendwie besticht, ist, wie die Regierung irgendwie sehr gerne so Projekte macht, die dann immer ein irrsinniges Inseratenbudget haben. Und man sucht also immer nach Gründen, um irgendwie mehr inserieren zu können. Und Inserate sind ganz einfach ein mittlerweile ein völlig legitimes Mittel geworden, um irgendwie die Gunst von Medien zu erkaufen, habe ich das Gefühl. Also das Kaufhaus Österreich hatte, glaube ich, ein Medienbudget gehabt von 200.000, 300.000 Euro nur für Inserate. Und wenn man dann anschaut, also wenn man das in Relation setzt, wie viel Budget das Projekt an sich hatte und mit wie viel Geld man für dieses Projekt geworben hat, also das stimmt vor allem bis hinten nicht mehr. Also sowas sind dann halt die Dinge, die wir irgendwie beobachten und mit unseren Mitteln kritisieren wollen.
Sie sprachen vorhin von den Medien, auch von dem Einfluss der Regierung auf die Medien oder des Bundeskanzleramtes via Media Control und Inseraten. Nun gibt es ja auch den ORF, öffentlich-rechtliche Anstalt, wobei Anstalt ein unglückliches Wort ist, aber man kann es nicht ändern. Hatten Sie den Eindruck, dass also gerade während der Corona-Krise sich da etwas getan hat, dass da die Gewichtungen sich verändert hatten und dass der ORF so ein bisschen in die Richtung eines Staatsfernsehens, das ist ja nicht öffentlich-rechtlich, sondern das wäre dann im Besitz des Staates, also der Region, gedriftet ist. Ist das immer noch spürbar oder scheint sich das wieder zu verändern?
Jetzt im Kontext von Corona ist mir nichts Spezielles aufgefallen. Ganz generell ist über den ORF zu sagen, der war immer schon hochpolitisch. Wir haben ja selber mal mit dem ORF ein Projekt gemacht, da habe ich ein bisschen auch so mitbekommen, wie das intern abläuft, wie irgendwie alles. Also wirklich das Programm ist dort wirklich zweitrangig, sondern die Leute, die speziell in den Chefetagen, da geht es wirklich nur um so politische Geschichten. Das ist völlig irre. Man muss fairerweise sagen, ich meine, jede Partei, die an der Macht ist, versucht, ihre Leute im ORF unterzubringen. Das ist jetzt nichts, was der Sebastian Kurz erfunden hat. Natürlich ist seit Kurz an der Macht ist natürlich dann ein bisschen, ist der ORF wahrscheinlich ein bisschen mehr von seiner politischen Aufteilung ein bisschen mehr Richtung konservativ, also Richtung ÖVP gerückt. Das sieht man ja zum Beispiel an der Channel Managerin für den ORF 1, aber auch an der Entmachtung von der Kathi Zechner, die ja, glaube ich, eher rot war. Jetzt im Speziellen mit Corona hätte ich jetzt nicht gesagt, dass der Druck auf den ORF vielleicht größer geworden ist. Also dazu habe ich zu wenig Einblick. Aber ganz prinzipiell glaube ich schon, dass die Regierung oder dass zumindest, also der ORF wird immer politisch abhängig sein, solange diese Stiftungsräte eben von Parteien besetzt werden. Das ist einfach so.
Nun hat sich ja eingebürgert unter dieser Regierung Hintergrundgespräche, also keine Pressekonferenzen mehr, auch unter dem Eindruck von Corona, damit die Leute sich nicht zu nahe kommen. Das heißt aber natürlich auch eine Selektion der Medien, wer wird geladen und wer nicht, wer bekommt also Informationen und wer nicht. Ist das nicht ein bisschen eine Einschränkung der Medienlandschaft in diesem doch sehr kleinen Land?
Natürlich, also ein Medium, das mehr Zugang bekommt zu einem Regierungsmitglied als andere Medien, hat natürlich auch einen gewissen Vorteil, was die Aktualität betrifft und hat dann so gewissermaßen einen Marktvorteil. Ich finde solche Hintergrundgespräche auch jetzt ein bisschen fragwürdig. Natürlich wäre es medienethisch wahrscheinlich besser, wenn man da jeden einladen würde. Aber es ist halt auch Teil der Medienstrategie oder Teil dieser Message-Control-Strategie, dass man sich eben genau überlegt, wem man was wann genau sagt. Also das ist halt alles ist nicht durchdacht und minutiös durchgeplant.
Ja, ja, das ist eine Situationsbeschreibung der Medienfreiheit hier in Österreich, glaube ich. Wie ist das eigentlich genau? Wie seht ihr Juristen den Versuch der Regierung, dass die Medien eingeschränkt werden in ihrer Berichterstattung, in ihrer freien Berichterstattung?
Ja, ich ergänze vielleicht noch als Frage an den Kollegen Krakow. Also die Frage, wie weit aus Ermittlungsakten berichtet werden darf, ist natürlich aus der Perspektive eines Grundrechtlers, also eines Menschen, der Grund- und Freiheitsrechte der Beteiligten analysiert, nicht ganz unkomplex, nicht? Weil da stehen sich natürlich gegenüber die Informationsfreiheit der Medien, die im Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt ist, und das Recht auf Privat- und Familienleben ist Artikel 8 MRK des Betroffenen, und die gefährliche Waffe Medien und Berichterstattung über behauptete kriminelle Handlungen zum Beispiel ist grundsätzlich einmal eine vom Recht auf Privat- und Familienleben zu Recht geschützte Angelegenheit, die ja, wenn sie unkontrolliert stattfindet, Menschen vernichten könnte. Jetzt ohne jetzt allzu sehr in juristische Details zu geben, es gibt eine ausgeprägte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, die Kriterien hierfür definiert. Und diese Kriterien sind zu lang, um sie jetzt hier im Detail wiederzugeben. Aber Faktum ist natürlich, dass es im Wesentlichen nur dann zulässig ist, wenn es ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit gibt, wenn ein Mindestbestand an Beweistatsachen vorliegt, wenn journalistische Sorgfaltspflicht bei der Eigenrecherche eingehalten wurde, wenn der Betroffene grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme bekommt und wenn der Betroffene durch die Berichterstattung nicht vorverurteilt wird. Das ist so im Wesentlichen der geschützte Bestand. Herr Kollege Krakow, ist es vernünftig, wie es ja einem ÖVP-Vorschlag entspricht, die österreichischen Regelungen zu ändern und durch eine Einschränkung der Zulässigkeit der Berichterstattung aus Ermittlungsakten oder haben Sie mehr Zuneigung für die Position der Grünen, die das ja abgelehnt haben? Und wenn Änderung, wodurch Änderung? Wie sehen Sie das Medienprivileg des Datenschutzgesetzes, das es ja so in Deutschland nicht gibt? Also wie sehen Sie diesen grundrechtlich ziemlich komplizierten Bereich?
Ja, das ist tatsächlich ein durchaus vielschichtiges und komplexes Thema. Aber ich möchte beginnen damit, dass ich keine Lösung darin sehe, dass das Zitieren aus Ermittlungsakten strafbar gemacht wird. Warum? Man trifft damit diejenigen, eigentlich würde man damit ja ausschließlich Journalisten treffen, und man trifft damit diejenigen, deren Aufgabe es ist, die Öffentlichkeit letztlich darüber zu informieren, was es halt immer an Neuigkeiten, an berichtenswerten Neuigkeiten gibt. Es würde meines Erachtens auch an der falschen Stelle der Kette ansetzen. Und im Übrigen würde ich auch glauben, dass eine Regelung analog der deutschen Regelung letztlich trotzdem nicht effektiv wäre, jedenfalls bei uns. Natürlich besteht ein berechtigtes Interesse einer Person, die in einem Ermittlungsverfahren in Strafverfolgung gezogen wird, daran, dass sie nicht vorverurteilt wird, und an sich auch, weil das ist gesetzlich so vorgesehen, dass das Ermittlungsverfahren nicht öffentlich geführt wird. Und die, die dafür zuständig sind, das nach Möglichkeit zu bewerkstelligen, sind die, die das Ermittlungsverfahren leiten. Und das sind die Staatsanwaltschaften. Dabei meine ich jetzt nicht nur, dass die Staatsanwaltschaften selbst keine Informationen hinausgeben sollen und will mich auch jetzt gar nicht auf die Diskussion einlassen, ob das ausgeschlossen ist, ob sie das manchmal tun oder oft. Oft jedenfalls meiner Erfahrung nach sicher nicht. Sondern darauf, dass mit dieser Leitungsaufgabe in einem Ermittlungsverfahren auch eine Verantwortung verbunden ist, und zwar auch eine Verantwortung dahingehend, dass der Grundrechtsschutz gewährleistet wird. So wie auch in anderen Bereichen. Die Staatsanwaltschaft ist auch dafür verantwortlich, dass der Grundrechtsschutz gewährleistet wird, zum Beispiel in Bezug auf eine Festnahme oder eine Beantragung einer Untersuchungshaft. Auch da muss schon die Staatsanwaltschaft abwägen, ob das gerechtfertigt ist, ob das notwendig ist, ob das verhältnismäßig ist, und kann nicht sagen, naja, ich beantrage einmal alles, was geht, schau mal, was der HR-Richter dann genehmigt. Eine ähnliche Verantwortung würde ich auch auf diesem Feld sehen, aber eine Strafbestimmung für das Berichten oder das Zitieren halte ich nicht für eine Lösung.
Also die öffentliche Rechtslage soll so bleiben, wie sie derzeit ist?
Ich glaube schon, dass man in Bezug auf den Grundrechtsschutz sich überlegen kann, ob man zum Beispiel in der StPO an dem Paragraphen, der die Veröffentlichungsmöglichkeiten für Beschuldigte zum Beispiel regelt, die Verwertbarkeit für Beschuldigte regelt, ob man dort präziser wird. Im Prinzip steht dort jetzt drinnen, der Beschuldigte kann den Ermittlungsakt auch öffentlich verwerten, soweit er dadurch nicht in schutzwürdige Rechte Dritter eingreift. Und die schutzwürdigen Rechte Dritter zum Beispiel, da könnte man sich überlegen, inwieweit man hier Präzisierungen vornimmt. Man könnte auch die Aufgabe diesen Grundrechtsschutz wahrzunehmen, zur Verdeutlichung explizit in die StPO aufnehmen bei den Aufgaben der Staatsanwaltschaft. Es ist aber überhaupt, obwohl ich selbst ein Strafrechtler bin, ich halte das Strafrecht nicht für in jedem Fall eine gescheite Lösung. Das Strafrecht ist und hat zu sein die Ultima Ratio. Wir werden die verschiedensten Probleme, die wir haben in unserer Gesellschaft, nicht lösen, indem wir einfach nur immer neue Strafrechtsnormen erfinden.
Warum dann diese Vorschläge, die jetzt seitens primär des Bundeskanzleramtes kommen, soll das ablenken von etwas anderem? Soll das einfach ein bisschen eine Nebelaktion sein? Oder ist es einfach ein anderes juristisches Prinzip oder Denksystem, dem die Menschen, die das vorschlagen, folgen?
Warum genau diese Vorschläge gerade jetzt kommen, das ist wieder eine Frage, die man an die richten muss, die Vorschläge machen. Natürlich wird das was zu tun haben mit den verschiedenen laufenden Ermittlungsverfahren und den Veröffentlichungen daraus. Davon gehe ich schon aus.
Ja, wie werden Sie sehen, wie das weitergeht? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Gespür für demokratiepolitische Grundsätze ein wenig verloren geht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir schon relativ lange in einer lebendigen Demokratie leben und nicht mehr wissen, wie es ist, wenn man diese Freiheiten nicht mehr hat. Wir sehen aber, was in Ungarn passiert. Wir sehen, was in Polen passiert. Gibt es Mechanismen hier in Österreich, um zu verhindern, dass so etwas auch hier eintreten könnte? Herr Krakow.
Also ich möchte Ihnen in zwei Punkten aus Überzeugung und in einem Punkt mit Bedauern zusätzlich widersprechen, Frau Mörwald. Das Erste ist, ich glaube nicht, dass wir seit Jahrzehnten in einer lebendigen Demokratie leben in Österreich. Ich glaube, dass wir in einer Demokratie leben, aber an Lebendigkeit könnte sie ruhig noch zulegen. Ich glaube, dass sie schon ein bisschen so ein Mittelding, Es ist im gewissen Sinn nach meinem Gefühl eine Bequemlichkeitsdemokratie, die sich unter anderem auch darin äußert, dass man gerne und viel und durchaus oft auch zu Recht kritisiert, manchmal leider nur jammert, aber viel zu selten bereit ist, selber aktiv zu werden und viel zu selten bereit ist, in irgendeinem Bereich selber auch einmal Aktionen zu setzen und sich einzubringen. Also das lebendig würde ich nicht unterstreichen. Ich würde natürlich auch nicht das Gegenteil sagen. Wir haben auch keine Totgeburt des Demokratie, in keinem Fall, gar nicht. Aber ich wünsche mir schon oft, dass es mehr, ja, wenn Sie so wollen, auch Aktionismus gibt. Individuellen Aktionismus, der sich einbringt. Und nämlich gerade auch auf der politischen Ebene. Und mit politischer Ebene meine ich eben nicht ausschließlich parteipolitischer Ebene. Ich meine damit nicht, dass daher jeder Österreicher, wirklich jeder Österreicher, endlich schwarz, rot, türkis, blau, lila, sonst irgendwas werden soll. Politik ist eben nicht nur Parteipolitik. Und das Zweite ist, dass das Gespür verloren geht, haben Sie gesagt. Ich glaube, gerade das Gegenteil. Ich glaube, dass
sollte man nicht die Zuschauer fragen. Der kommt nicht. Ja? Ja, weiter.
Entschuldigung.
Nein, kein Problem. Ich glaube nämlich schon, dass es Entwicklungen gibt, nicht nur jetzt spezifisch in Österreich, sondern auch in dieser Welt, die genau wieder diese Konfliktlinie offengelegt haben, nämlich, dass man das demokratische Gemeinwesen, dass man eine demokratische Gesellschaft auch verteidigen muss und eben nicht nur im Lehnstuhl genießen kann, jahrzehntelang. Und natürlich sehen wir jetzt vielleicht, so wie der Herr Jergic gesagt hat, auch noch weniger oder nur in Ansätzen bei uns solche Entwicklungen. Natürlich schaut es anders aus, wenn man zum Beispiel in die USA der letzten Jahre schaut oder wenn man auch in unser östliches Nachbarland Ungarn schaut. Und es gibt aber, Gott sei Dank, Diskussionen darüber. Es gibt hierzulande die Diskussion darüber, ob das jetzt völlig unverschämt ist, was Teile der Regierung an Kritik geäußert haben gegenüber einer Wegheiste. Ja, es gibt die Diskussion darüber, wie man damit umgehen soll. Und das finde ich ja grundsätzlich gut. Natürlich sind die Anlässe nie Wohlfühlereignisse. Sonst wird man nicht darüber diskutieren. Das heißt, das Gespür verloren gegangen ist nicht. Ich sehe aber sehr wohl eine Gefahr. Und zwar auch nicht nächstes Jahr oder 2023, aber langfristig. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste, aber ich habe trotzdem, ich kann das vielleicht auch gar nicht so an einzelnen Ereignissen festmachen. Herr Kollege Lanske, vielleicht helfen Sie mir da, auch mit Ihren Wahrnehmungen allalong. Aber ich hatte einfach, was weiß ich, in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren, ich hatte irgendwie ein Gefühl von mehr Selbstverständlichkeit in Pluralität und in auch individueller Entfaltungsmöglichkeit und auch in politischen Möglichkeiten, als das heutzutage der Fall ist. Ich glaube, dass sich derzeit und in den letzten Jahren weltweit die Demokratie nicht auf dem Vormarsch befindet. Und das war damals eher schon noch so. Da waren der Entkolonialisierungsprozess, es sind neue Staaten entstanden, die UNO hatte eine wichtige Rolle und zusätzlich natürlich die ganzen individuellen Freiheiten, die damals großgeschrieben wurden. Und ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht verloren gegangen und das müssen wir schon verteidigen.
Ja, darf ich ganz kurz noch? Ja. Ich muss sagen, also ich bin in den 70er Jahren hierher gekommen und bin hier geblieben, hier in Österreich, weil man hört an meiner Sprache, ich bin Migrantin, weil hier die Atmosphäre, die Gedankenfreiheit auch viel größer war als damals in Deutschland. Deutschland stand damals unter dem Zeichen der RAF und das war eine sehr gedrückte Stimmung, während hier man wirklich sich frei entwickeln konnte und auch intellektuell sich frei entwickeln konnte. Das war etwas sehr schön. Nun haben Sie gerade angesprochen, Herr Krakow, dass wir nicht mehr die Jüngsten sind. Deshalb frage ich den Jüngsten in unserer Runde, den Herrn Jergic. Wie gefällt Ihnen die Definition Bequemlichkeitsdemokratie?
Naja, ich kann das in Österreich so jetzt auch nicht mehr beobachten. Also wir haben jetzt doch zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, Riesendemos für Fridays for Future, den Marsch mit 50.000 Leuten von Black Lives Matter. Und auch wenn es paradox klingt, aber ich finde auch, wenn jetzt 30.000 Leute gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen, sieht man schon, dass es schon recht viele Leute gibt, die sich irgendwie politisch einbringen wollen auf die eine oder andere Art und Weise. Und sehr viel Protestpotenzial wird ja auch irgendwie in die digitale Welt kanalisiert. Gibt ja zum Beispiel immer so Petitionen, change.org kann man unterschreiben, 100.000 Leute irgendwas, und das suggeriert einem das Gefühl, dass man jetzt irgendwie auf irgendjemanden politischen Druck ausgewirkt hat. Also ich glaube auch, dass sehr viel Protestpotenzial irgendwie dann auch in gewisser Weise verpufft, aber dass wir uns in einer Bequemlichkeitsdemokratie befinden, vielleicht fehlt mir dazu die langfristige Perspektive ein bisschen, was ich schon irgendwie auch kritisch anmerken muss. Ich finde, diese Angriffe gegen die Justiz, die wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, das reflektiert schon irgendwie eine Geringschätzung der demokratischen Grundwerte. Und die Unabhängigkeit der Justiz ist ja ein ganz fundamentales Grundprinzip, auf dem unsere Demokratie irgendwie auch beruht. Und ich finde das irrsinnig überheblich, dieses Grundprinzip einfach anzugreifen, indem man bei einem unbequemen Ermittlungsverfahren einfach mal die Behauptung in den Raum stellt, ja, die WKSDA ist irgendwie ein roter Verein, so quasi, oder, also, dass man solche Geschichten irgendwie in den Raum stellt. Ich finde das irrsinnig bedenklich. Und ich frage mich dann schon, ob ein Bundeskanzler mit ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mit ein bisschen mehr Perspektive, ein bisschen mehr Horizont, dann auch so leichtfertig einen so wichtigen Grundwert in Frage stellen würde. Und ich finde, das hat er gemacht. Ich finde, Kurz hat die Unabhängigkeit der Justiz einfach in Frage gestellt, weil ihm ein Ermittlungsverfahren irgendwie gerade nicht in den Kram gepasst hat.
Ich wollte nur sicherstellen, wir bekommen die Mails, also die im Chat, keine Anfragen von unserem Publikum. Wenn das wirklich der Rückfragelosigkeit, wenn das richtig dargestellt wird, ist fein, da können wir weiter.
Ja, wir haben.
Aber wir wollen bloß nicht überhören, wenn Wünsche auf Diskussion.
Nein, also ich schaue schon die ganze Zeit.
Ich glaube, wir dürfen daher, bis wann wollten wir weiter?
Wir haben noch 5 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten. Und ich muss sagen, Herr Kako hat dich ja vorhin angesprochen. Ja. Ich nehme an, du willst ja kurz replizieren, und bitte lass mir dann noch 1 Minute, um mich auch zu verabschieden. Ja?
Gerne. Ich antworte und versuche damit, eine Lebensgeschichte partiell zu resümieren. Ich bin Anwalt geworden vor kurzem, vor 40 Jahren oder so, weil ich Menschenrechtsaktivist war. Ich bin dann, ich habe angefangen, Strafrecht zu machen, war bei Amnesty für alle möglichen Human Rights Geschichten zuständig und habe mich dann aus der Strafjustiz ein paar Jahre später als Hauptberuf wieder verabschiedet, weil ich gefunden habe, dass das Maß an Schädigung, das man einem Klienten angedeihen lässt, wenn man allzu häufig in Plädoyers auf die Europäische Menschenrechtskonvention hinweist, nicht so gut ist. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass die Menschenrechte im Strafgerichtssaal nicht wirklich angekommen waren. Einerseits. Andererseits glaube ich, dass Sie, Kollege Kakow, recht haben. Es hat sich die Grundrechtssensibilität insgesamt vielleicht noch verschlechtert, einerseits. Andererseits aber ist ein selbstbewussterer Apparat an Staatsanwälten und Richtern entstanden. Also die Justiz hat sich emanzipiert von der österreichischen Bequemlichkeit ein wenig. Es ist auch ein Generationenwechsel entstanden, der gut ist. Also ich glaube, der Befund, der intergenerative Befund, für den es mehr braucht, länger brauchen würde als 2 Minuten, kommt zu einem sehr grauen Ergebnis und nicht zu einem schwarz-weißen. Aber was mir sehr zu denken gibt, und damit wollte ich als These schließen, ich habe schon das Gefühl, dass der Vergleich Deutschland und Österreich eher traurig stimmt jetzt, so sehr es damals bei dir anders war.
Ja.
Ich glaube, dass wir grundsätzliche Fragen, in der die Demokratie verändern, im Gegensatz zu Deutschland nicht mehr in der öffentlichen Diskussion wahrnehmen. Ich glaube, dass sowohl die Theoriebereitschaft und auch die Bereitschaft, Grundsatzfragen zu thematisieren, viel größer ist in Deutschland als in Österreich. Das kann mit dem Faktor 1 zu 10 zusammenhängen, aber es kann auch mit etwas anderem zusammenhängen. Dass der Verfassungsgerichtshof politisch im sozusagen Handumdrehen regierungskonform wird, das wurde bei uns nicht diskutiert. In Deutschland wird jeder einzelne Richter, der neu besetzt wird, unter politischem Gesichtspunkt diskutiert. So grundsätzliche Fragen wie Dissenting Opinion, die jetzt vom ÖVP vorgeschlagen wurde zum ersten Mal, oder Bundesstaatsanwaltschaft versus Weisungskette zum Justizminister, wird ganz wenig diskutiert. Aber da gäbe es so viel dazu zu schreiben und zu sagen, und das ist so sensibel in der Abgrenzung der ersten und zweiten und dritten und wohl auch vierten Gewalt. Also ich glaube, dass wir einen hohen Bedarf haben, so Gespräche wie dieses hier zu vertiefen, zu erweitern und dass zu jeder der Fragen, die wir hier angeschnitten haben, es notwendig wäre, dass wir bei Grundsatzfragen, sorry to say, deutsches Niveau erreichen müssen.
Ja. Ja, also ich glaube auch, das hängt natürlich damit auch zusammen, nachdem ich nun beide Länder sehr gut kenne und inzwischen länger in Österreich lebe, als ich in Deutschland gelebt habe. Das liegt auch schon bei dieser, ein bisschen in dieser, an dieser Bequemlichkeitsdemokratie. Ich finde diese Formulierung wunderbar, nämlich, dass man überhaupt ein bisschen bequemer ist hier auch mit der Auseinandersetzung der Vergangenheit, die ja hier auch nicht schuldlos war und wo eigentlich erst unter Wranitzki dann das zugegeben worden, dass die Österreicher während des Dritten Reiches doch sehr empfänglich für deren Thesen waren. Das zum einen, und deshalb ist da in Deutschland eine größere Sensibilität als hier, glaube ich. Da ist man sich bewusst, dass man nicht nur bequem sein kann oder sich der Bequemlichkeit hingeben kann, sondern dass da immer noch diese enorme Schuld auf den Schultern liegt. Und das ist auch gut so. Und ich bin sehr froh, dass das so ist. Zum anderen ist natürlich auch, das liegt auch wahrscheinlich mit der Größe des Landes zusammen, aber das Bewusstsein, dass Medien etwas sehr Wichtiges sind und Medienfreiheit wesentlich stärker ausgeprägt ist als hier. Ich erinnere mich an die Erzählung meines Vaters. Er war Anwalt, deshalb bin ich, glaube ich, nicht Anwalt geworden. Und er war Medienanwalt auch und verteidigte die großen jüdischen Verlage in Berlin während der Hitlerzeit gegen das Regime und hat auch durchgesetzt, dass sie weiter publizieren konnten, hat mir das erzählt und das hat sich bei mir einfach festgesetzt. Möglicherweise bin ich deshalb jetzt auch Präsidentin von Reporter ohne Grenzen in Österreich. Sicherlich bin ich deshalb auch Journalistin, weil ich weiß, wie wichtig Information ist. Und weil ich weiß, dass Journalismus ein Dienstleistungsprogramm ist oder Dienstleistungsberuf ist. Unsere Aufgabe ist es zu informieren und unsere Aufgabe ist es nicht zu kamuflieren und Regierenden nach dem Mund zu reden. Wir kommen an das Ende unserer Sendungszeit. Das war für mich jedenfalls sehr spannend als Nicht-Juristin auch. Und ich hoffe, wir können das fortsetzen. Und danke allen, die dabei waren und vor allem natürlich auch unseren Gesprächspartnern für die Teilnahme. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke. Schönen Abend. Wir haben gerade hier noch eine Frage bekommen, sehe ich.
Aber aha, ja. Geht noch. Wir sind noch drauf.
Eigentlich keine Frage. Nur ein Feedback von außen aus Südtirol.
Okay, ja, dann bitte.
Ach, soll ich das machen? Mache ich das direkt? Kurzes Feedback. Da wir als Südtiroler ja die Situation in Österreich nur am Rande mitbekommen, trotz ORF, den wir auch hier bei uns empfangen können. Es verwundert mich ein bisschen, dass die Politik in Österreich so offensichtlich die Justiz beeinflussen bzw. auch lenken möchte. Das ist im Grunde für uns ein absolutes No-Go. Bei uns würde sich das überhaupt niemand trauen. Ich kann mich eigentlich nur an einen einzigen Fall erinnern, dass der ehemalige Landeshauptmann Louis Thurnwalder einmal einen Staatsanwalt relativ oder einen Staatsanwalt des Rechnungshofs, glaube ich, relativ offen kritisiert hat, weil er einfach der Meinung gewesen ist, dass er selbst ungerechtfertigt angeklagt worden ist. Allerdings passiert bei uns auch manchmal, dass die Staatsanwälte glauben, Politik betreiben zu müssen, indem sie zum Beispiel irgendwelche Politiker anklagen, damit auch effektiv die eine oder andere politische Karriere frühzeitig beendet worden ist und manchmal auch zu Unrecht. Gerade jetzt, vor einigen Tagen, hat es einen absoluten Freispruch gegeben, perché il fatto non sussiste, so war die juristische Aussage. Das heißt also, warum? Perché il fatto non sussiste, wie kann man das noch ins Deutsche übersetzen? Weil es nichts effektiv anzuklagen gegeben hätte. Und diese entsprechende Politikerin, die ist aber schon seit 5 Jahren effektiv nicht mehr im Amt. Sie ist damals zurückgetreten, sobald der Prozess begonnen hat. Und heute werte ich diese Anklage effektiv als fast schon als politisches Machtspielchen zwischen Justiz und eben der Politik. Das ist also auch die andere Seite, wo man wirklich sehr, sehr gut aufpassen muss, dass die beiden Kräfte, die beiden Mächte wirklich absolut getrennt bleiben.
Danke Ihnen sehr für Ihre Anmerkung. Das ist natürlich sehr spannend. Ich glaube, nachdem sonst keine anderen Einschaltungen sind oder Wortmeldungen sind, wir sind hier in Österreich und in Österreich gibt es viele, die sich für Kavaliere halten. Und ich glaube, deshalb wird auch das, was hier jetzt gerade geschieht, als Kavaliersdelikt leider, leider, nur angesehen und nicht als eine gefährliche Entwicklung in Sachen, sagen wir mal, ideologischen Denken oder demokratiepolitischen Denken. Und ich glaube, wir sollten hier, und das sage ich nicht nur als Frau, auf Kavaliersdelikte verzichten, sondern schauen, dass unser Staat ein lebendiger demokratischer Staat bleibt oder wird. In diesem Sinne, herzlichen Dank nochmal und wir sehen uns wieder.